Parkinson ist eine degenerative, fortschreitende, nicht behandelbare Erkrankung, auch heute noch. Und man teilt das eigentlich mittlerweile in vier verschiedene Gruppen ein. Und diese Gruppen sind einmal das idiopathische Parkinson. Da weiß man nicht, woher die Ursache kommt. Dann das genetische Parkinson. Da hat man festgestellt, dass 15 verschiedene Gene dafür verantwortlich sind, dass die Parkinson-Erkrankung ausbricht. Und dort sind ungefähr 15% der Parkinson-Erkrankten drunter zu finden. Dann hat man das Parkinson-Syndrom, was so aussieht, als wenn es Parkinson ist. Und man hat eine Gruppe von medikamentenabhängigen Parkinson.
Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.
Als Maren Neumann-Augthun vor fast 20 Jahren die niederschmetternde Diagnose Parkinson erhielt, wurde das Leben der promovierten Veterinärmedizinerin kräftig durcheinandergewirbelt. Anfänglich ignorierte die 61-Jährige diese unheilbare Nervenkrankheit. Sie hatte damals Angst vor der Zukunft. Doch im Laufe der Jahre hat sich ihre Einstellung zu dieser neurologischen Erkrankung grundlegend geändert. In der 9. Folge von Sprechstoff rede ich mit Maren Neumann-Augthun, warum ihr die Kunst neue Kraft gegeben hat, warum ein für sie komponiertes Lied so wichtig ist, wie sie anderen Parkinson-Erkrankten hilft und welche Rolle Oldtimer in ihrem bewegten Leben spielen. Ich freue mich auf das Gespräch mit einer echten Mutmacherin und bin dankbar, dass ich eine starke Frau kennenlernen durfte, die auch sportlich eine Kämpferin ist.
Mein Name ist Maren Neumann-Augthun. Ich lebe seit circa 30 Jahren hier in der Gemeinde Ense, bin dort ansässige Tierärztin gewesen und habe seit 2 Jahren meinen Beruf dort aufgegeben, aufgrund der fortschreitenden Erkrankung, die mir meine Hände eigentlich genommen hat. Ich habe immer gesagt, wenn Tierärzte gucken mit den Händen und wenn die nicht mehr ordentlich funktionieren, sollte man eigentlich darüber nachdenken, dass man dann auch sagt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mich in das zurückziehe, was mein Privatleben ist.
Guten Tag, Frau Neumann-Augthun. Es ist der 4. Januar 2024. Man kann ja noch sagen, alles Gute fürs neue Jahr.
Danke ebenso und auf ein gutes.
Und gesundes und erfolgreiches. Was ging eigentlich in Ihnen vor jetzt knapp 20 Jahren durch den Kopf, als Sie die Diagnose Parkinson bekamen?
Die Diagnose Parkinson wurde bei mir recht schnell gestellt, weil ich aufgrund einer sportlichen Betätigung zu einem Neurologen geschickt worden bin. Und der hat mit der Kopfdiagnose mit einer Minute gesagt, Sie haben Parkinson. Während das bei manchen anderen Menschen bis 2 Jahre dauert, bis die Diagnose steht. Ich habe ihm nicht geglaubt, ich war wütend auf ihn und habe das erstmal 1 Jahr ignoriert, was er gesagt hat. Aber danach wurden die ersten Symptome auffällig und ich habe mich weiter mit der Sache beschäftigt.
Parkinson, ist das ein Wissenschaftler, der das entdeckt hat und der dann auch der Namensgeber war?
Es war ein Arzt aus England, der die ersten Erscheinungen beschrieben hat und im Nachfolgenden wurde dann immer wieder damit wissenschaftlich auch untersucht weiter.
Was gibt es da für Erscheinungen?
Es gibt 2 verschiedene Typen, wenn man sich das genau anguckt. Es ist einmal der typische Zitterpatient, der eigentlich für die Namensgebung auch hergehalten hat. Und dann gibt es den Patienten, der versteift, also der Rigor-Typ. Das ist eine ganz andere Situation, in die man dann kommt. Aber beide fallen unter den Begriff Parkinson.
Und welche Form haben Sie?
Ich habe die versteifende Form. Das heißt, es kommt immer wieder im Laufe des Tages dazu, dass mein Körper einfach nicht mehr das macht, was er soll. Und steif und unbeweglich wird.
Sie haben einen implantierten Hirnschrittmacher. Wie hilft er Ihnen denn im Alltag weiter?
Im Alltag hat er mir dazu weitergeholfen, dass ich überhaupt bewegungstüchtig geworden bin wieder. Es gab eine Zeit, da habe ich mich kaum bewegt, da konnte mein Kopf sich bewegen, aber der Rest war funktionsunfähig. Und durch den Schrittmacher habe ich Zeit gewonnen, habe ich einen Rückschritt in die Vergangenheit gemacht, das heißt in die bewegliche Vergangenheit, und kann dadurch mich auch wieder im Alltag bewegen. Aber es ist keine Therapie, es ist nur ein Verschieben der Symptome dadurch möglich.
Diese Geräusche, die wir im Hintergrund hören, das ist ja ein Gestikulieren von Ihnen, aber es ist in erster Linie, Sie müssen diese Bewegung machen.
Es kommt durch die Medikamente, die ich schon sehr lange nehme, auch zu einer Überbewegung, in der man sich so ein bisschen zappelig, auch als Zappelphilipp darstellt. Schwer für bestimmte Leute, damit umzugehen, weil man immer in Bewegung ist.
War die fortschreitende Erkrankung der Grund dafür, dass Sie Ihre Tierarztpraxis aufgeben mussten?
Ja, ganz eindeutig ja. Mir ist dadurch eine Grenze gesetzt worden, die ich eine Zeit lang nicht akzeptieren wollte, dann festgestellt habe, sie ist einfach da, und dann die Konsequenz daraus gezogen habe, ja.
Das heißt, Sie haben die jetzt abgegeben, die Tierarzt?
Ich habe sie in gute Hände abgegeben.
Sie sind EU-Botschafterin des Vereins Parkinsons Art. Welche Aufgaben haben Sie da übernommen?
Wir haben eigentlich die europäische Seite übernommen, einfach darzustellen, dass man mit der Erkrankung künstlerisch auch wertvoll dabei sein kann.
Parkinson und Malen, schließt sich das nicht aus?
Nein, nicht wirklich, aber dann doch wirklich, weil man kann in bestimmten Situationen einfach keine geraden Linien malen. Und so ist es bei mir entstanden, dass ich aus der Not eine Tugend gemacht habe und einfach die Linie nicht gerade male, sondern im Schwung und so, wie sie aus meiner Hand fließen.
Das heißt, Sie gehen in der Aquarelltechnik auch über diese Linien hinaus, und das ist dann auch eine künstlerische Art.
Ja, genau, das habe ich für mich als künstlerische Art angenommen.
Was bedeutet denn Freezing?
Freezing ist ein Moment des Versteifens, des plötzlichen Versteifens, und dass man einfach dann sich nicht mehr bewegen kann. Das können kleine Hindernisse sein, das können Türdurchgänge sein, durch die man plötzlich nicht mehr kommt, anfängt zu trippeln und dann nicht mehr dort durchsteuern kann. Freezing muss man sich so vorstellen, als wenn man, jeder kennt es, im Strand schon mal eingebuddelt gewesen zu sein, dass nur der Kopf oben rausguckt. Und wenn man sich dann bewegen will oder aufstehen will, tonnenschwer die Last des Körpers auf einem ruht und man sich keinen Zentimeter bewegt, außer dem Kopf, und dort nicht mehr herauskommt. Oder wie wenn eine Standuhr, die schon seit Jahrhunderten dort steht, der Pendel innerlich schlägt, man ist beweglich im Kopf, aber in der Außenhülle total starr und steif.
Ist das täglich bei Ihnen oder?
Ja. Das kommt immer wieder in den Phasen vor, wo die Medikamente nicht richtig wirken. Aber dort gibt es auch Strategien, um dort hinaus herauszukommen. Und zwar hat ein Musiker ein Lied für mich geschrieben, in dem er sehr sensibel das beschreibt, was passiert. Und durch diesen Musiktakt schaffe ich es, wenn ich in diesem Syndrom des Freezings bin, mich wieder zu befreien und auch wieder in Bewegung zu kommen.
Aber die Bewegung und Ihre ganze körperliche Konstitution hindert Sie aber daran, Auto zu fahren? Oder können Sie Auto fahren noch?
Ich fahre Auto, nicht in Momenten, wo dieses Freezing ist, wenn es mir gut geht, aber es wird zunehmend weniger.
Ja. Und dabei haben ja historische Fahrzeuge eine ganz wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt.
Das stimmt, das stimmt. Ich liebe mit Oldtimern mich zu bewegen und liebe diese Art der Fortbewegung, in Ruhe zu kommen und nicht der Hektik des normalen Autos zu unterliegen. Und ich habe mir damals auch, als ich zur Gehirn-OP gewesen bin, einen Karmann gekauft, der so als Belohnung dafür da war, wieder aus dem Leben zurückzukommen, wieder ins Leben zurückzukommen.
Den berühmten Karmann Ghia, oder?
Genau den.
Ja, den haben Sie aber heute nicht mehr.
Den habe ich noch, aber den. Viele Freunde fahren den und helfen und unterstützen mich so.
Ja. Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ja, ich bin Presbyteriumsmitglied in der evangelischen Kirche in Ense und sehe dort meine Aufgabe, mich mit dem Ehrenamt auch deutlich zu beschäftigen und über diese Form der Verarbeitung auch einen Teil meiner Verarbeitung zu machen.
Hat Ihnen der Glaube geholfen bei der Bewältigung?
Manchmal ja, manchmal nein. Man muss ganz ehrlich sein. Es gibt Momente, wo man denkt, verdammte Tüte, das könnte jetzt wirklich anders sein, weil der Kopf ist beweglich. Man hat immer noch alles das im Kopf, was man früher gemacht hat. Aber dann tritt es wieder in den Hintergrund, dass man sagt, man ist im Hier und Jetzt und macht das, was einfach möglich ist.
Das heißt, Ihre Erkrankung verursacht bei Ihnen Wut und Groll?
Nein. Es ist eine gegebene Sache, die ich ja nicht ändern kann. Sie liegt bei mir auf den Genen. Es kommt da zu einem Genbruch gekommen. Ich kann da nichts dran ändern. Manchmal bin ich wütend auf mich selbst, weil ich das dann in dem Moment nicht schaffe. Aber das ist kein Wut und Groll auf das Leben, nein.
Waren Sie gerne Tierärztin?
Ja, ganz eindeutig ja. Ich habe das gewollt, seitdem ich im Kindergarten war und habe auch den Weg konsequent begangen. Ich habe durch meine Tätigkeit als Fachtierärztin für Brieftauben die Welt bereist und ich bin sehr, sehr dankbar für alles das, was gewesen ist.
Vor Ihrer Haustür ist ein Taubenschlag. Das sind Ihre Tauben.
Das sind noch die Resttauben meiner arbeitenden Tätigkeit, ja.
Was macht denn eine Fachtierärztin für Brieftauben? Die muss regelmäßig nach Bochum fahren. Da gibt es auch, glaube ich, eine Fachklinik, oder?
Die ist in Essen, ja. Genau, da ist die Taubenklinik. Aber ich habe sehr viel in der Forschung gearbeitet, in der Ernährung der Brieftaube sehr viel bewegen können. Weil alles das, was für Leistungstiere wichtig war, war für die Brieftaube vor 30 Jahren noch kein Thema. Und dort war mein Steckenpferd zu sagen, wenn ich Leistung von dem Tier Taube erwarte, muss ich auch die gleiche Leistung selbst reinstecken.
Ich habe vor vielen Jahren eine Taube im Garten gehabt, die habe ich 2 Tage gefüttert. Dann war sie wieder bei Kräften. Ich habe unterdessen ihren Ring kontrolliert und dann bei einem Brieftaubenzüchter angerufen. Da hat man mir gesagt, ich soll ihr den Hals umdrehen. Gehen die Taubenzüchter wirklich so da mit den Tieren um?
Wenn sowas passiert, wenn solche Aussagen kommen, dann sollte man richtig auf den Busch hauen. Das ist unverschämt. Sie haben für dieses Tier eine Verantwortung übernommen und sollten die auch in richtiger Reihenfolge weitergeben. Und wenn man sowas zu einem Laien sagt, ist das eine bodenlose Frechheit.
Ja, das ging dem darum, meine Brieftaube hat wahrscheinlich versagt, die ist nicht zurückgekommen, die kann ich nicht gebrauchen.
So ist es. Das ist aber nicht der Fall. Er hat die Verantwortung dafür und muss dafür sorgen, dass sie auch gut wieder nach Hause kommt.
Wir kommen nochmal zurück zum Parkinson. Was raten Sie denn Menschen, die mit der Diagnose Parkinson erstmalig konfrontiert werden?
Ich habe lange versucht, das zu verstecken. Ich habe lange gedacht, man sieht es mir nicht an. Ich habe lange gedacht, ich könnte das verstecken. Ich bin aber eines Besseren belehrt worden, weil dadurch die Bewegungsauffälligkeiten viele Gerüchte entstehen. Und darum würde ich immer wieder rückblickend sagen, offensiv in das Erzählen gehen und offensichtlich in die Erklärung dessen gehen, was mit einem passiert. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das heute machen, weil das ist ein großer Teil von dem, was ich denke, in die Öffentlichkeit damit zu gehen und es nicht zu verstecken.
Aber es gibt ja eine medizinische Diagnose, wahrscheinlich vom Neurologen, dann gibt es auch einen Zusammenbruch, dann muss ich ja wahrscheinlich mit einem Psychologen sprechen. Selbsthilfegruppen, welche Möglichkeiten gibt es da?
Es gibt die Möglichkeit der Selbsthilfegruppe, national und international. Ich bin in einer in Amerika und dort bin ich sehr dankbar über den Austausch, den wir da machen können. Man kann es auf verschiedenen Wegen angehen. Am Anfang wird man es mit sich selbst ausmachen. Es gibt auch die Phase, wo man sich dafür schämt, dass man Betroffener ist. Aus der sollte man sehr, sehr schnell rausgehen und über Leute, die man kennt, die mit den gleichen Problemen zu tun haben, die öffentlich damit auch umgehen, die Fragestellung anherbringen, dass man sagt, sag mal, helf mir mal. Wie kann ich damit umgehen? Oder was sind deine Probleme? Wie wird es zu meinen kommen?
Warum Selbsthilfegruppe in Amerika?
Da bin ich durch das Englischlernen dran gekommen. Ich wollte Englisch wieder lernen und bin auf der Suche im Netz gewesen und habe dort seit 15 Jahren eine bestehende Gruppe, mit der ich mich sehr, sehr gerne immer wieder austausche.
Und wie sieht das aus mit den Menschen, die jetzt hier aus dem Umkreis kommen? Wo wenden die sich hin?
Die wenden sich an die lokalen Selbsthilfegruppen und sind auch im Austausch untereinander.
Können Parkinson-Erkrankte auch Sport treiben?
Es ist ganz wichtig, dass sie es tun. Vor allen Dingen der Ausdauersport ist das Wichtige, was wir machen sollten, damit einfach nachweislich die Erkrankung verzögert wird. Ja.
Was machen Sie für einen Sport?
Ich habe mir das Kickboxen rausgesucht. Das Kickboxen ist eine Variante, wo die Koordination zwischen den Beinen, den Armen und dem Gehirn trainiert wird.
Aber das hört sich ja sehr martialisch an, Kickboxen. Das ist so eine abgemilderte
Form. Varianten davon, ja. Wir gehen nicht richtig in das Kickboxen hinein, das wäre auch nicht meine Sache. Aber es ist eine wunderschöne Art und Weise, auch mal energielos zu werden und Varianten dort rauszunehmen, die einem gut tun.
Wir haben Störgeräusche. Woran kann das liegen?
Ich würde mal vermuten, dass wir eine Rückkopplung mit meinem Schrittmacher haben, der permanent läuft und auch permanent Signale abgibt.
Aber Sie sind in unserem Gespräch gut rübergekommen. Ich hoffe, dass man diese Störgeräusche nicht so wahrnimmt. Wir sind am Ende unseres Gespräches und da gebe ich Ihnen jetzt Karten zur Auswahl, das sind sogenannte Impulskarten. 40 Stück habe ich immer mitgebracht. Und Sie ziehen bitte eine Karte, lesen die vor und werden dann auch spontan antworten.
Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das? Eine Superkraft wäre für mich, dass es was bewirkt, was wir hier tun und dass viele sich dem anschließen, und wir eine gute Gruppe sind, weil mittlerweile 10 Millionen Menschen weltweit von der Erkrankung betroffen sind und es aufgrund der demografischen Veränderung auch deutlich mehr werden.
Frau Dr. Maren Neumann-Augthun, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen für die Zukunft ganz viel Kraft und noch mehr Gesundheit.
Ich danke, dass Sie da waren und das Ganze unterstützen und herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.